top of the North Pole at 70 degrees. We're all playing Frisbee. There's one heated igloo on the North Pole. There's a guy at the front door. He charges admission, and you can buy a ticket for $1. You don't need the ticket. You like it outside. And then some politician turns down the temperature 10 degrees, and the ticket price goes to $10. Oh, you still keep playing. No big deal. And then some politician turns on the temperature another 10 degrees, and the ticket price goes to $100. And you're like, oh, I don't know. I'm not sure. I mean, what's in that igloo? It might be kind of dangerous in that igloo. I think I'll just stay there. So another politician turns on the temperature another 10 degrees, and you're afraid of the igloo. It's dark in there, and maybe it isn't dark, and maybe the food's not so good. And I turn it down another 10 degrees. When it gets to 0 degrees and you're in T-shirt and you start getting bone chilled, the temperature, the price is going to go to $100,000 to get in. And you still don't know whether or not you can get in. But every intelligent person you know walked through the door before you, and they're fine waving at you saying, it's warm in here. You're going to freeze to death, Brian. And you're still standing there, and the guy cranks the temperature down, and there's a Peter Schiff standing next to you going, I don't think you should go into that heated igloo because it's possible the politicians will pass a law making it illegal or taxing you on that heated igloo. And then the politician cranks it down to minus 40 below. And Peter Schiff is still telling you, man, I don't know if it's safe in that igloo. And all your friends are saying, Brian, you idiot. Why don't you come in here and stop freezing to death? It's fine here. You're going to die. And some dude is still going to, yeah, I know, but they haven't done anything for 14 years. But I don't think, I've never been in an igloo before. I'm afraid.
Moin moin und willkommen in unserem akustischen Audio-Igloo. Hier drin ist es ganz schön voll. Draußen wird es immer kälter. Und wir haben hier dabei heute den Fab.
Hi zusammen.
Den Gigi.
Hallo, hallo.
Und den Daniel.
Servus.
Daniel, magst du uns sagen, was wir hier generell so tun? Unser Leitspruch hier.
Ja klar, gerne. Wir machen das toximalistische Infotainment für den bulligen Bitcoiner und natürlich auch für die Marktmaximalisten. Wie war es? Marktextremisten?
Die Marktradikale.
Radikalen, genau.
Ja, sehr schön. Und wer von euch hat die Blockzeit? Wer kann uns erzählen, wie spät es ist?
Wir haben die Zeit 666941.
Fantastisch, wieder so eine herrliche Zahl. Apropos herrliche Zahlen und Blockzeit und all das drumherum. Neulich gab es ja die 666666 und da hatten wir ein Gewinnspiel ausgerufen. Und dieser Block kam mit der Endung 8C zur Welt und genau das hat der Tobias getippt. Und daher machen sich jetzt sowohl eine Tasse als auch der von Safe signierte Standard auf den Weg zu ihm. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und unglaublich, dass es wirklich jemand genau getroffen hat. Also schon sehr beeindruckend.
Schon wie groß ist die Chance eigentlich? 1 zu 500.000?
Hex, oder? Geht 0 bis 255? Keine Ahnung.
Life Math. Funktioniert immer super. Man sieht, hier ist nichts einstudiert.
Es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Also Hexadezimal 0 bis 16, zwei Stellen, ist nicht ganz so schlimm.
So, und bevor wir loslegen, jetzt erstmal, ihr kennt das schon, ein kleiner Werbeblock von unserem neuen Sponsor, Shift Crypto. Sehr cool, dass Shift Crypto mit am Start ist. Und genau, es geht um die Bitbox 02 Bitcoin-Only Edition, die wir wirklich wärmstens empfehlen können. Wir haben sie alle ausprobiert. Ich empfehle sie schon seit, ich würde sagen, guten halben Jahr, empfehle ich sie allen meinen Freunden und Bekannten, die mich nach einer Hardware-Wallet fragen. Von daher freue ich mich besonders, dass das Shift hier mit am Start ist. Und ja, worüber sprechen wir heute mal? Ich würde sagen, vielleicht das Thema Privacy, oder? Weil Privacy, da setzt Shift schon tatsächlich auch einen Maßstab. Vor allem, ich meine, man kann es gar nicht mehr als Maßstab. Es ist eigentlich schon, man muss sagen, also das was,
sind Sie
was
besser Ledger als Ledger?
Ledger da verbrochen hat, das ist, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also was Shift macht, Und das ist schon mal, finde ich, geil. Der ganze Shop ist komplett self-gehostet. Die setzen nicht auf externe Tools wie Shopify, die ja jetzt auch gehackt wurden und nochmal Ledger-Daten abhanden gekommen sind. Und alle Daten, die sie sammeln, werden nach 30 Tagen anonymisiert. PDFs, vor allem, Entschuldigung, Rechnungsdaten und so weiter, die müssen natürlich irgendwie aufbewahrt werden. Das machen sie in Form von PDFs in einem verschlüsselten Archiv, wo kein externer Zugriff drauf hat. Und auch intern hoffe ich mal, dass es da auch schwierig ist, dran zu kommen. Aber ich meine, allein das, was da bisher schon gemacht wird, ist schon mal deutlich besser als alle anderen Online-Shops in dem Bereich, die wir bisher gesehen haben. Genau, E-Mail-Marketing-Tools setzen sie auch sehr viel Wert auf Privacy. Und auch dort werden inaktive Kontakte nach 30 Tagen gelöscht. Also das kann man wirklich sehr empfehlen. Was gibt es beim Support? Wie gehen Sie da vor? Weiß da einer was?
Ich habe bis jetzt keinen Support gebraucht, weil alles einfach super nice und intuitiv war.
Nee, also... Sehe ich auch nicht. Ich bin doch in der Telegram-Gruppe, die sind in Telegram, ja? Das ist ganz cool.
Da bin ich auch drin.
In die Telegram-Gruppe reingehen und kann sich da seine Hilfe holen, ohne dass man irgendwelche Daten hinterlegen muss, auch sehr cool.
Ja, und eben, also weil du es gerade mal vom Support hattest, ist auch ziemlich cool, die Tickets werden dort nach Behebung vom Problem nach 7 Tagen auch geschlossen oder E-Mails, was du vorher nochmal genannt hattest vom Marketing, da wird nur die E-Mail-Adresse und Name/Alias gespeichert oder also nicht so wie bei Ledger, die da irgendwie im Marketing komplette Anschrift plus Handynummer und was weiß ich was noch alles gespeichert haben. Also sicher auch hat diese Ledger-Sache auch nochmal Anlass für Shift dazu gegeben, aber man muss prinzipiell sagen, dass die sich auch davor schon wesentlich mehr Gedanken darum gemacht haben als unsere lieben Ledger-Freunde, deren Hacks ja mittlerweile schon unzählbar viele sind, glaube ich.
Das ist schon krass. Boah, das nervt mich auch tierisch. Ich kriege ständig diese +44-Anrufe von irgendwelchen Investmentfirmen, die über Ledger-Hack an meine Nummer gekommen sind. So nervig.
Das ist echt krass, ja.
Gut, also kann man zusammenfassend sagen,
dass vielleicht liegt
Shift Crypto nicht die redundante Backup-Option des Darknets nutzt, um die Kundendaten zu sichern.
Nee. Wir legen eher Wert auf Schweizer Sicherheit. Und wenn ihr auch eine Bitbox Only Edition haben wollt oder ihr wollt sie euren Freunden empfehlen, dann nutzt doch unseren Discount-Code 21 einfach beim Shop, beim Checkout eingeben oder ihr könnt einfach auf shiftcrypto.ch/21, also 21 als Wort ausgeschrieben, eingeben und dann kommt ihr auf eine schöne Landingpage, wo ihr auch nochmal Zitate von uns seht und direkt in den Shop gehen könnt, um die Bitbox zu kaufen.
Genau.
Sehr cool.
Ja, so viel dazu. Und jetzt weiter im Text.
Ich würde mal gerne was sagen zu Block Nummer 666666. Und zwar, es hat ja keine besondere Bedeutung irgendwie in Bitcoin. Es ist einfach nur eine lustige Zahl mit sehr viel geschichtlichem Hintergrund in unserer Kultur. Und es war auch eine Botschaft in einer Transaktion in Block 666 versteckt. Und zwar, do not be overcome by evil, but overcome with good. Also eine sehr positive Botschaft verankert in der Bitcoin-Blockchain und kommt aus der Bibel. Und ich habe meine Bedenken gehabt bei Block 666, immer ein ungutes Gefühl bei den Dingen. Gar nicht. Also bin da nicht wirklich so angehaucht. Aber ich bin trotzdem persönlich durch die Hölle gegangen, und zwar durch die Hölle der Mainstream-Media-Coverage von Bitcoin. Und jetzt kommen wieder die ganzen höllischen Takes aus den letzten Löchern raus, jetzt wo Bitcoin wieder in aller Munde ist. Was sagt ihr da dazu? Habt ihr euch die ganzen Mainstream-Takes reingezogen? Ich habe mal vom Guardian einen Podcast reingezogen, der war fast nicht anzuhören. Im deutschen Raum gibt es auch immer wieder Takes, was nicht alles besser ist als Bitcoin und wie Bitcoin nicht die Ozeane zum Kochen bringt. Was sind da die Meinungen?
Also ich persönlich, ich mache mal den Anfang, ich habe das größtenteils übersprungen. Ich habe die gesehen, wo du ein paar Shitposts gemacht hast, aber ich halte mich davon so gut geht fern und wenn mal nicht, dann sieht man auch irgendeinen Tweet von mir, wo ich mich über irgendeinen Journalisten aufrege. Aber ja, in letzter Zeit gab es da wieder ein paar, teilweise auch mittlerweile muss ich sagen, dafür, wie weit wir eigentlich sind, echt mega peinliche Pieces, oder? Was meint ihr zwei? Ja,
absolut, weil das sind halt Kritiken an Bitcoin, die hätte man vielleicht 2011, 2012 anbringen können, aber seitdem wurden die alle, weiß nicht, 10.000 Mal, 100.000 Mal widerlegt mit unterschiedlichen Argumenten. Das ist halt wieder dieses typische Problem. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem Interview zusammen, mit einem Interviewgast, dass halt Menschen Schwierigkeiten haben, um das einmal um die Ecke zu denken. Und zweimal um die Ecke zu denken, ist sowieso schon bei den meisten gar nicht mehr drin. Und die meisten Kritiken sind halt einfach so oberflächlich und einfach null durchdacht. Das ist schon peinlich.
Ja, ich glaube, das größte Problem ist einfach da irgendwie die Second-Order- und Third-Order-Effekte zu erkennen. Und nur als Gegenbeispiel, wo man sich das vielleicht veranschaulichen kann, ist, am Anfang haben geglaubt, Facebook verbindet nur Leute und es ist alles gut. Und jetzt haben wir totales Chaos und Zivilkrieg in den USA und Missinformation auf All-Time-High und so weiter und so fort. Das ist eben so der Second- und Third-Order-Effekt von Facebook. Und das geht aber genauso auch, kann in eine gute Richtung gehen, so wie eben bei Bitcoin, dass die Second- und Third-Order-Effekte unglaublich gut sind, auch wenn der erste Effekt von jedem, glaube ich, in der westlichen akademischen Welt ist die Hauptmeinung einfach so, es verschwendet so viel Energie, es kann gar nicht gut sein. Und ja, wie gesagt, es gibt inzwischen Dutzende von Thinkpieces und Aufarbeitungen und Artikeln und sogar ganze Bücher darüber, warum das nicht so ist, warum man da etwas anders drüber nachdenken soll, was Bitcoin eigentlich fixt und warum das gut ist, dass es viel Energie verbraucht und so weiter und so fort.
Ja, kurz, da würde ich kurz zwei kleine Sachen anmerken. Das, was du gerade bezüglich Energieverbrauch gesagt hast, befürchte ich übrigens, dass das jetzt die kommenden 4 oder 8 Jahre wesentlich schlimmer wird, als es bisher war. Yep. Ich denke, da werden regelrechte Kampagnen gefahren werden dagegen. Und die andere Sache, was mir
werden schon so, Fab, werden schon Fab.
Ich ja, sag ja nur, aber ich meine nur,
ich sag nur. Ich sag nur Green Finance, ja. Die Kampagne der europäischen Finanzaufsicht.
Ja, eben solche Dinge, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass eben der Grund dafür, dass dieser Journalismus so schlecht ist, ich meine, hatten das schon oft davon, die Gründe sind viele und die gibt es in großer Zahl. Aber ich glaube, dass einer tatsächlich auch irgendwie mit Bitcoin selbst zu tun hat, und zwar, dass bisher man einfach diese Micropayments für Artikel nicht machen kann. Ne? Eben als Journalist, wenn du ein gutes Piece ablieferst und es gäbe diese Art der Micropayments, dann hättest du den Anreiz, so ein gutes Ding abzuliefern, oder? Und wenn da der Link irgendwie 3 Wochen von Person zu Person gereicht wird, weil es inhaltlich einfach der Wahnsinn ist und gut recherchiert, dann machst du einfach irgendwie auch gut Geld damit. Aber dadurch, dass man natürlich irgendwie eine Zeit-Online-Abo haben muss, was irgendwie dann, weiß ich nicht, 20 Euro kostet oder 10 Euro, ist halt alles nur Kack-Headlines raushauen. So, der Anreiz absolut. Fehlt halt für Individuen, oder? Der Anreiz fehlt als Individuum, was Gutes abzuliefern, was gut recherchiert ist, sondern du bist halt irgendwo in diesem Journalistenbrei von deiner Zeitung und musst halt irgendwie gucken, dass du Klicks kriegst.
Ja, die ganze Monetarisierung geht eben nur über Outrage und Aufmerksamkeit erzeugen. Ja. Und somit alles, was irgendwie ganz furchtbar klingt und ganz sensationalistisch ist, funktioniert, bringt Klicks, bringt Aufmerksamkeit und Eyeballs und bringt somit Advertisement Dollars. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Und tatsächlich mit eben Online, Native Online Bezahlungsmethoden und Frictionless Micropayments kann man sehr gut vorstellen, dass da viel, viel bessere Geschäftsmodelle daraus entstehen werden. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Ich freue mich allerdings immer, wenn ich die ganzen oh Gott, Bitcoin wird die Ozeane zum Kochen bringen, Nachrichten hören, weil das sind dann, ich hab endlich Leute gefunden, die noch bullischer auf Bitcoin sind als ich, weil Energieverbrauch und Preis hängt direkt zusammen mit Hashrate. Und wenn Bitcoin wirklich es schafft, die Ozeane zum Kochen zu bringen, dann sind wir jenseits von Gut und Böse schon bei Mars lang vorbei, beim Mond lang vorbei. Also ich würd da immer stark applaudieren, wenn jemand meint, die Ozeane fangen bald zu kochen an, weil das sind einfach extrem bullische Jungs, die das behaupten.
Nochmal kurz zu dieser Micropayment-Geschichte. Ich glaube auch, das wäre aus journalistischer Sicht als Feedback-Mechanismus relativ interessant, weil wenn Leute quasi mit den Füßen abstimmen oder mit ihrem Geld, dann ist das ja auch nochmal ein guter Hinweis darauf, welche Themen gesetzt werden sollten.
Voll, und du kannst halt dir auch richtig was, siehe zum Beispiel Miloš Matušek, oder? Du kannst richtig was auf deiner Reputation dann aufbauen, ne? Und bist irgendwie auch mehr oder minder unabhängig, weil so, wenn ich jetzt einen Journalist gut finde und der ist von mir aus, sagen wir jetzt mal bei der Zeit als Beispiel, ich werde doch nicht mehr ein Zeit-Abo holen, weil der ab und zu dort einen Artikel macht, oder? Aber irgendein guter Journalist mit, weiß ich nicht, 200.000 Twitter-Followern, der sagt, ey, ich haue jetzt irgendwie nächste Woche ein krasses Piece über Bitcoin raus und der ist bekannt für gute journalistische Arbeit und der haut das Ding raus und du zahlst irgendwie 5 Cent für das Teil. Ey, da macht der Reibach ohne Ende,
Ja,
verdient dann an dem Moment.
ist ein guter Punkt. Und jeder, der sich dieses Interview von euch mit Milosch anhört, der sieht auch, dass der gute Mann ein wenig anders tickt als der klassische Journalist da draußen. Und also wer es noch nicht gehört hat, dem sei das auch echt empfohlen. War sehr gut, sehr knackig. Und ich glaube, Markus hat so ziemlich alles daraus geteilt, weil es alles irgendwie gute Punkte waren und viele, viele tolle Snippets dabei.
Ja, er artikuliert sich unglaublich gut und mega interessant, was er macht, oder? Also ganz viele Themen, die uns auch einfach interessieren, oder? Deckt er intensiv ab und nimmt auch da kein Blatt vor den Mund, ne? Wurde deswegen halt auch schon mal gecancelt, aber da sieht man halt, einfach ist das nicht in der Branche.
Aber ich
Gut.
glaube, das ist eben alles im Kommen, vielleicht noch als 10 Sekunden letzter Satz zu dem Thema, weil es gibt jetzt durchaus schon unabhängige Journalisten, die einfach ein Patreon oder sonstiges Modell haben und einfach machen können, was sie wollen und trotzdem überleben. Und also ich glaube, man kann das so oder so sehen, aber es bringt auf jeden Fall unabhängige Stimmen mit sich. Und also ich bin da sehr, sehr bullish drauf und mit Bitcoin gibt es eben kein Deplatforming und Canceling mehr. Und da werden wir sicher noch mehr sehen in den nächsten Jahren.
Ja, okay. Wo wir gerade eben schon so bei altem, wieder aufgekochtem Fat in Form von Energieverbrauch waren, lass uns doch mal kurz über Terrorismus, Geldwäsche und wie Christine Lagarde es bezeichnet, Funny Games sprechen, weil das ist quasi die gleiche Kerbe, in die Janet Yellen heute auch nochmal geschlagen hat. Und sie sagt, Cryptocurrencies are a particular concern when it comes to criminal activity. Und damit greift sie wahrscheinlich fast wörtlich auch nochmal das auf, was Christine Lagarde letzte Woche gesagt hat. Und ich finde es insofern bemerkenswert, also sie spielt damit natürlich eben auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche an. Und das finde ich insofern relativ bemerkenswert, weil es gerade heute auch diese Woche einen Report von Chainalysis gegeben hat. Und die nehmen ja jährlich quasi dieses ganze Thema illegale Aktivitäten mit Bitcoin oder beziehungsweise Kryptowährungen im Allgemeinen auseinander. Und in 2019 hat der Anteil von Kryptowährungen überhaupt, was Transaktionsvolumen angeht, das in Zusammenhang mit krimineller Aktivität steht, überhaupt nur bei ungefähr 2,1 Prozent gelegen. Und laut dem neuen Report aus dem über das Jahr 2020 ist dieser Anteil nochmal auf 0,34% runtergefallen. Und was das im Detail so alles ist, da gehen wir gleich, glaube ich, nochmal im Detail drauf ein. Aber wenn man das jetzt beispielsweise mit so was wie dem US-Dollar vergleicht, der, glaube ich, einen weitaus größeren Anteil oder den absoluten Großteil an Geldwäsche ermöglicht, dann ist das eine absolute Schwachsinnsbehauptung, überhaupt noch dieses Argument auszuholen. Weil beispielsweise auch laut UN-Schätzungen insgesamt so 2 bis 5% des globalen Bruttoinlandsprodukts jährlich in Verbindung mit Geldwäsche und illegalen Aktivitäten stehen. Und die werden garantiert nicht mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen gemacht, sondern das findet im Dollar und Euro und was da sonst noch so an Fiat gibt, statt.
Also US-Dollar bitte verbieten oder wenigstens regulieren, ja?
Naja, und siehe da HSBC und so die ganzen Großbanken, die ja fast jedes Jahr oder fast jedes halbes Jahr gibt es ja da riesige Skandale und da wurden Transaktionen durchgewunken von, weiß ich nicht, Saudi-Terrorismusprinz A zu wem auch immer hin und die Strafen sind immer irgendwie in den Prozent von dem, was da hin und her geschoben wurde. Schon einfach
Ja,
ein
klar. Es ist
absoluter Joke.
einfach nur the cost of doing business. Also, wenn die Banken dann schon die Fenster bei den Bankfilialen so bauen, dass genau ein Geldkoffer durchpasst, damit die Mafia den einfach nur da durchschieben kann, dann muss man sich schon mal eingestehen, dass die Größenordnungen der Geldwäsche und der Kriminalität, da ist man bei den Bitcoinern einfach an der falschen Adresse. Da muss man schon zu den großen Bankgebäuden gehen, da sitzen die richtigen, wirklichen Kriminellen.
Aber auch hier muss man leider wieder sagen, bei den meisten Menschen trifft das tatsächlich auf Gehör und die sagen halt so, ja, Bitcoin ist ja schlecht, so Geldwäsche, kriminelle Aktivitäten, Finanzierung von Terrorismus, das ist ja alles, das ist ein Riesenproblem bei Bitcoin und das zeigt wieder mal, wieder nicht einmal um die Ecke gedacht. Ne? Das ist halt so einfach plakativ, das Offensichtlichste, was nicht mal unbedingt stimmen muss, aber was einfach gefühlsmäßig Sinn ergibt, mal da rausgebracht und die Leute glauben es halt.
Ja, Emotionen sind das, was zieht. Mhm. Und deswegen die beste Antwort auf so etwas ist einfach have fun staying poor und
immer
zu Deutsch bleib einfach arm, weil wir nehmen ja den Spaß raus.
Ja, es ist ja auch einfach halt so populistischer Quatsch, der sich gut erzählen lässt und weil es tatsächlich so ist, wie Daniel gerade sagte, dass man vielleicht auch näher hingucken muss, ne? Apropos, was passiert mit dem Dollar und Euro, geht da nicht vielleicht genau das Gleiche in noch größerer Form ab, dann ist man halt schnell da, dass man das auch dem Bildleser so vermitteln kann und das ist alles, was zählt, weil sowas bringt Klicks, ne?
Aber was wäre denn so eine populistische Aussage pro Bitcoin, außer Number go up und have fun staying poor?
Ich wollte gerade sagen, für mich ist have fun staying poor die perfekte populistische Antwort auf populistische, zu kurz gedachte Artikel. Deswegen voll, einfach, ja. Da kommt so ein Artikel über Boiling the Oceans und dann einfach HFSP drunter und dann ist okay.
So ist es. Ja, man muss auch zur Verteidigung, weil jetzt war wieder Drama, kann man das gar nicht nennen, aber Andreas Antonopoulos hat sich geäußert zu Have Fun Staying Poor.
Ah, ich hab's auch gesehen.
Überhaupt nicht mehr, bla bla bla. Und keine Ahnung. Und ich denke mir so, also er ist nicht der einzige Bitcoin-Educator.
So,
Ich
würde mal kurz, warte mal kurz, Gigi, weil ich folge dem ja nicht und ich glaube viele andere auch nicht, die den Podcast hören. Was hat er denn gesagt?
Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, aber mehr oder weniger, er verliert sofort jeden Respekt, der einfach nur Have Fun Staying Poor wiederholt, so ungefähr, das war so die kurze Zusammenfassung. Und ich denke mal so, finde ich auch irgendwie schade, weil ich verliere nicht den kompletten Respekt von einer Person, nur weil er einmal irgendwie was Doofes sagt oder einen blöden Witz macht. Ich habe auch zum Beispiel nicht den kompletten Respekt von Andreas Antonopoulos verloren, nur weil er ein Buch über Ethereum schreibt, Kohle machen will.
Touché.
Ich finde, er hat immer noch er hat geniale Arbeit geleistet in Bitcoin-Aufklärung und Education und so weiter und so fort. Dazu sagen, nur weil er danach irgendwie mal einen Blödsinn verzapft, ich habe den ganzen Respekt vor dir verloren, ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt richtig. Aber ich würde gerne die ganzen Bitcoiner verteidigen, die sehr viel Spaß daran haben, einfach Fun Staying Poor irgendwo runterzuschreiben und einfach dem Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, einfach die Twitter-Timeline voll zu spammen, wie arm er nicht ist, weil er zu wenig Bitcoin hat. Also da ist schon auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Und auf der anderen Seite ist es aber auch meiner Meinung nach eine berechtigte Reaktion. Weil es gibt viele Leute, die haben die letzten, keine Ahnung, 5 Jahre, 6 Jahre nichts anderes gemacht, wie probiert, jedem nur gut zu reden, alles zu erklären, alles, jeden Fad zu die Banken und so weiter und so fort. Und dann kommen einfach so extrem dämliche Argumente und die Leute haben nicht mal die Headlines der Bitcoin-Artikel gelesen, die Leute die letzten Jahre geschrieben haben. Und da verstehe ich sehr, sehr gut, dass man einfach sagt, okay, ja, dann ist dir einfach nicht zu helfen und viel Spaß beim Armbleiben und schau, dass du selbst zurechtkommst in der chaotischen Welt. Und wir haben es probiert, aber wenn du nicht hören willst, dann musst du halt fühlen sozusagen.
Ich glaube, Stein des Anstoßes ist da auch oftmals dieser Begriff pur oder arm. Wir hatten das Thema neulich bei uns in der Gruppe auch und ich glaube, das wirkt halt auf viele politically not correct so. Und
ist es ja auch nicht.
Nee, aber ich meine, im Grunde genommen, wenn man das nimmt, was Gigi gerade gesagt hat, dann kann man ja auch das quasi auf mental oder intellektuell arm sein beziehen. Und das ist ja eigentlich viel mehr das, was gemeint ist. Ne? Also wenn ein Journalist es beispielsweise in den letzten 4 Jahren, seit dem letzten Hype, es immer noch nicht geschafft hat, sich da irgendwie auch mal eine Stunde näher mit zu beschäftigen, beschäftigen und er deshalb immer noch irgendwie den FAT aus 2017 aufkocht, ja, mein Gott, was willst du da auch noch sagen?
Aber Dennis, das verlangt mal wieder von den Leuten, dass sie mal einmal um die Ecke denken. Ja, was denn mit Pohr noch gemeint werden könnte, sein könnte, das kannst du halt vergessen.
Aber die Leute hängen sich halt auch krass an diesem Wort auf. Oder also Pohr, arm, okay, ich verstehe das schon. Aber wenn jetzt jeder darunter schreiben würde, have fun getting your savings eroded oder so, dann wird niemand sich angegriffen fühlen. Aber es ist genau das Gleiche, oder?
Es ist, so ist es, ja.
Von dem her.
Deswegen ja. Ist es so gute populistische Propaganda, weil es genau die richtigen Leute triggert.
Das ist unsere marktradikale Scheißpropaganda.
Genau. Also sind wir uns einig, wir sehen eine Zukunft der Marktradikalen gegen die Marx-Radikalen, oder? Dennis, das war doch dein perfektes Kontra zu den Marktradikalen.
Ja, auf die Marx-Radikalen bin ich noch gespannt, was da so kommt. Aber wir haben unsere Thesen beisammen.
Ich bin übrigens immer noch für marktmaximalistisch. Marktmaximalistisch hört sich einfach besser an und ist nicht ganz so radikal.
Ich meine, also das ganz kurz, dieses Marktradikale kam ja nicht von uns. Ne? Du siehst ja, das fängt an, in den Zeitungen mehr und mehr verbreitet zu werden. Das ist auch das, was ich meine mit, das geht langsam los. Ne? Also das wird kommen. Mhm. Die marktradikalen Klimasünder, die da Bitcoins halten. Jeder, der Bitcoins hält, schadet damit aktiv dem Klima. Ne? So Sachen, da muss man sich schon drauf einstellen. Mhm.
Apropos Propaganda und Klicks und alle die Dinge, die wir zuvor erwähnt haben, habt ihr das gesehen? Der IMF, der Internationale Währungsfonds, hat 2 Twitter-Polls gestartet diese Woche und waren jeweils mit so 100.000 Votes, sowas in der Größenordnung. Und der erste war, are digital currencies really money? Also sind digitale Währungen wirklich Geld? Und da war 80% ja, 20% nein. Und der zweite Poll war dann, are central bank digital currencies really money? Also ist digitales Zentralbankgeld wirklich, wirklich Geld? Und da war dann 70% nein, 30% ja.
Man muss natürlich dazu sagen, dass sie die Umfrage auf Twitter gemacht haben. Ich glaube, wenn sie die Umfrage auf LinkedIn gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich ein anderes Ergebnis bei rausgekommen.
Und man muss natürlich auch sagen, dass alle Bitcoiner die Umfragen sich gegenseitig zugeschickt haben und gemeint haben, richtig voten, richtig voten. Aber fand ich ziemlich, ziemlich witzig, das zu sehen.
Gut, was haben wir denn als nächstes? Warst du das oder Dennis, der ehemalige kanadische Premierminister?
Ja, das war vom Cointelegraph ein Artikel, ich glaube, ich habe den hinzugefügt. Also das ist der ehemalige Premierminister von Kanada, der hat sich eben geäußert und hat gemeint, er sieht Bitcoin schon als potenzielle zukünftige Reservewährung. Ich werde den Artikel auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Kann man sich das mal durchlesen. Der Cointelegraph hat da etwas länger darüber geschrieben. Und er hat eben gemeint, es ist schwer zu sehen, was so die Alternative sein kann, wenn der US-Dollar kollabiert sozusagen. Und außer Gold gibt es halt eben nur Bitcoin oder eben einen Basket. Und somit, das Bitcoin schleicht sich eben so langsam in die Konversation ein, egal, und in die Köpfe ein, egal auf welchen Schultern der Kopf sitzt.
In dem Zusammenhang habe ich mir diese Woche mal so ein bisschen Gedanken gemacht, also Ausgangspunkt war dieses What Bitcoin Did Gespräch, was Francis Coppola und Nick Carter hatten und wie sie da so argumentiert haben und was sie so erzählt hat, das hat mir irgendwie den Eindruck vermittelt, dass Ökonomen oder auch Zentralbanker auf dieses Thema vielleicht auch ein bisschen anders schauen, als wir das immer vermuten. Weil vielleicht ist das auch tatsächlich gar nicht so, dass sie das so als krasse Gegenseite zu dem, was sie machen, sehen, sondern das könnte auch als zusätzliche Option so laufen. Ne? Also sofern nur genügend Leute quasi mit auf diesen Zug aufspringen, könnte das ja auch eine Sache sein, die einfach parallel lange Zeit noch weiter zu Fiat-Währungen laufen wird. Ne? Und solange sich da quasi dieses Fiat-Monopol nicht angegriffen fühlt, müsste es da wahrscheinlich ja auch dann noch nicht mal so diesen Krieg zwischen diesen beiden Welten geben. Ne? Also, weil der Eindruck, den ich hatte, war, dass zumindest argumentierte sie so, dass Fiat quasi einfach so im Kleinen dann das sein kann, womit man seine alltäglichen Dinge bezahlt, aber Bitcoin einfach parallel dazu auch als durchaus legitimes Sparinstrument funktionieren könnte. Ne? Also wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ja, was ich nur ganz komisch fand, also den Punkt habe ich gar nicht so stark wahrgenommen, wie du gerade kommuniziert hast, aber okay, verstehe ich. Was ich ganz komisch fand, ist, dass sie auf diese ganzen Punkte, auf die eingegangen wurde, die auf Twitter auch durchexerziert wurden, ne, mit der Pizza und so weiter, da hat sie einfach Quatsch erzählt, meiner Meinung nach. Die hat da einfach eine ganz andere Behauptung aufgestellt. Die hat gesagt, nein, es war so und so gemeint und dass ja irgendwie die Utility dann besser wird etc. Das hat sie nicht gesagt auf Twitter.
Nee, das stimmt. Den Teil würde ich auch komplett außen vor lassen, weil war in dem Interview oder in dem Gespräch auch eine komplett andere Diskussion. Das Gleiche hatte Alex Bechtel ja vorige Woche auch versucht anzustoßen. Und ich glaube, den Teil kann man mal außen vor lassen. Das war für sie eher so ein, glaube ich, Rettungsweg, den totalen Gesichtsverlust, den sie da auf Twitter erfahren hat, nicht nochmal durchexerzieren zu müssen. Aber worauf ich hinaus wollte, war, eigentlich können, also nehmen wir mal an, es fährt wirklich alles vor die Wand, so wie wir das teilweise ja prognostizieren, dann wird es diese Alternative in irgendetwas geben müssen. Und insofern, glaube ich, können dann auch Zentralbanker oder schwer lernende Ökonomen froh sein, dass es diese Alternative in Form von Bitcoin gibt, weil ansonsten gäbe es das nicht. Alles, was da draußen sonst ist, Aktien etc., ist alles in Fiat denominiert und man könnte am Ende dann wahrscheinlich sogar besser noch sagen, ja gut, jetzt haben halt Leute diesen Rettungsanker oder dieses Rettungsboot halt nicht genommen, aber die Option war halt da, ne? Also so wie Michael
Saylor. Die Option ist immer da, musst du halt sagen. Die Option ist eigentlich immer da, die hört nie auf zu existieren.
Richtig, richtig, genau. Und eigentlich, wie Michael Saylor es in dem Intro auch gesagt hat, ist es ja tatsächlich so. Also es gibt Leute, die erkennen das früher und es gibt Leute, die erkennen das später und die zahlen dann halt einen höheren Preis. Aber dafür gehen die Leute, die es früher sehen, halt auch ein wesentlich höheres Risiko ein. Ne? Also das ist halt ein Spektrum. Und was ich halt hervorheben wollte, ist einfach, dass es in der Welt da draußen, wie sie sich gerade entwickelt, die einzige Alternative ist. Und für die können wahrscheinlich am Ende alle Sichten dankbar sein.
Also außer Gold. Gold ist vielleicht noch eine Alternative, aber stellen wir uns mal nochmal Gold als Alternative vor. Der Preis steigt schnellt in die Höhe und auf einmal ist es so attraktiv, Gold zu meinen, dass überall auf der ganzen Welt Riesenlöcher gebohrt werden und so viel Geld ausgegeben wird, um Chemikalien ranzuschaffen und Bohrmaschinen ranzuschaffen und was weiß ich alles machen, um die Erde umzukrempeln, einmal quasi die Erde auf links zu drehen und das Gold da drin zu finden. Das wäre ja völlig verrückt. Das wäre ja völlig, also es ist eigentlich keine Alternative, aber es gibt immer noch Leute, die diese Alternative predigen.
Jo, absolut. Okay.
Jetzt habe ich euch sprachlos gemacht. Ja,
ich wollte vorher noch einhaken bezüglich wie eben die Zentralbanker eventuell oder die aus der Bankingwelt kommen, Bitcoin vielleicht verstehen. Und mir gefällt immer mehr die Ansicht, die SafeDean geäußert hat, jetzt in den letzten 6 Monaten oder so. Das hat man richtig beobachten können, wie er da seine Meinung auch geändert hat. Und in seinen Seminaren erwähnt er immer wieder, er glaubt immer mehr und immer mehr, dass das eine durchaus friedliche und mehr oder weniger graduelle Transition werden kann, einfach weil Bitcoin eben immer da ist und weil die Option immer da ist. Und weil nur die Tatsache, dass die Option da ist, verändert schon die Dynamik ganz extrem. Und quasi es ist dann eine individuelle Entscheidung, aus dem Fiat-Standard rauszugehen und in den Bitcoin-Standard rein zu optieren. Und ich glaube, man sieht das schon, dass das zu einem gewissen Grad passiert. Und natürlich reduziert das auch die mögliche Macht und Machtgewalt der Zentralbanken und all denen, die irgendwie Währungsmanipulierungen durchführen wollen. Weil wenn man das dann zu weit treibt, dann beschleunigt sich quasi der Exit in das Bitcoin-System.
Genau, und in dem Sinne mildert es quasi auch all die Effekte ab, die das Ganze ohne Bitcoin als Alternative hätte. Ne? Also wenn es diese Alternative nicht gäbe und wir würden da einfach mit, keine Ahnung, 230 vor die Wand rasen, dann ist das einfach verheerender, als wenn ein Teil der Leute halt noch ein Airbag mit am Start hat.
Nicht nur ein Teil der Leute. Also ich meine, es trifft ja wirklich jeden, wenn man sich das mal überlegt. Jeder hat ein Airbag mit Bitcoin, egal wann er einsteigt. Auch wenn jetzt viele hingehen, wie auch Peter Schiff zum Beispiel sagen, es ist halt eine Blase, die platzen wird, stimmt nicht. Dadurch, dass halt die Kaufkraft von eines Bitcoins immer weiter ansteigt. Sie muss immer weiter ansteigen. Es ist Number go up forever. Ja, der führt auch keinen Weg dran vorbei. Es ist Number go up forever. Und dadurch ist es immer ein Airbag für jeden, egal zu welchem Zeitpunkt er sich entscheidet, ich verlasse Fiat und gehe in Bitcoin rein. Number go up gilt für jeden, egal zu welchem Zeitpunkt.
Finde ich auch, also gerade was Gigi gesagt hat, da wie Seyfeddin da seine Meinung geformt hat, finde ich eigentlich auch noch einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil dann könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, dass, sagen wir, es gibt noch einen Dollar-Kollaps oder und einen Euro-Kollaps und es ist wirklich kurzfristig ein paar Jährchen mal alles echt scheiße und es geht noch nicht ein Bitcoin-Standard daraus hervor, oder? Aber spätestens dann, wenn wieder die nächste Fiat-Währung, wie auch immer die dann heißen mag, aufgebaut wird, dann werden schon einige Leute sagen, diesmal halte ich vielleicht von Anfang an irgendwie meine 10% oder 20% in Bitcoin, oder? Und so wird das wachsen und Leute werden über die Jahre hinweg eigentlich Bitcoin eher als die Konstante wahrnehmen als die Fiat-Währung, ne?
Ja, absolut. Und ich würde noch gerne was dazu sagen, wegen den man muss Fiat verwenden, um eben seine täglichen Bezahlungen durchzuführen und so weiter. Mir gefällt das, dass das eben in der Makrowelt noch nicht angekommen ist, was Bitcoin eigentlich so wirklich ist. Und die sehen eben nur eine Seite von Bitcoin. Und ich glaube, dass es auf lange Sicht einfach keinen Sinn machen wird, wie gegen die Erdanziehung anzukämpfen. Also im Endeffekt gewinnt immer die Gravitation und jetzt sieht man es im Wertspeicherbereich. Es ist einfach, jeder, der sich das länger als 10 Minuten anschaut, dem ist bewusst, dass es gibt keine andere Möglichkeit. Bitcoin ist der beste Trade für die nächsten 10, 15 Jahre, auf jeden Fall. Also es ist der sicherste Trade und wenn du einen Wertspeicher haben willst auf längere Zeit, ist Bitcoin das Beste. Es kommt eigentlich nichts anderes in Frage und das Wunderbare daran ist, jeder kann einsteigen also du musst nicht ein akkreditierter Investor sein mit über einer Million auf der Kante, damit du bei einem Spiel mitspielen kannst. Aber es wird sich im Endeffekt immer das durchsetzen, was am besten funktioniert, am einfachsten ist und am leichtesten ist. Deswegen verwenden wir jetzt zum Beispiel auch Zoom, deswegen verwenden die Leute das Internet, deswegen verwenden die Leute Handys und so weiter und so fort. Und wenn es dann einfacher ist, in den Supermarkt zu gehen und mit Lightning zu bezahlen, als sein verrücktes Fiat-Geld irgendwie auszugeben, dann wird das sich genauso durchsetzen, wie sich jetzt Bitcoin als Wertspeicher durchsetzt. Und für mich ist Bitcoin so das trojanische Pferd im trojanischen Pferd. Wie die russischen Puppen. Trojanisches Pferd all the way down. Und jetzt das große trojanische Pferd ist eben Wertspeicher sozusagen. Und
muss schon sagen, also Lightning zu verwenden ist ja schon eine Stufe weiter. Bevor das überhaupt ist, muss ja das trojanische Pferd sich des Denominators, Bitcoin als Denominator überhaupt erstmal entfalten. Ja, und klar, dann absolut, kommt vielleicht absolut. Lightning. Weil das ist, also das, was wir auch schon mal besprochen hatten, gegen 2029, da wird Escape Velocity allerspätestens eintreten und Escape Velocity bedeutet im Endeffekt nicht mehr, dass der Bitcoin in US-Dollar bemessen wird, sondern dass halt der Großteil der Gesellschaft den US-Dollar in Bitcoin bemessen wird. Und sobald du da anfängst, das zu machen, ist der Bitcoin der Denominator und dann fließt alles in Bitcoin rein und dann steht Escape Velocity und dann wird alles in Bitcoin gepreist, dann wird alles in Bitcoin bezahlt. Vielleicht nicht unbedingt direkt über Lightning, vielleicht über Custodians, ist ja auch völlig egal, tut erstmal nichts zur Sache. Genau. Aber es ist halt einfach, Bitcoin ist halt einfach in den Köpfen der Leute als Maßstab für alles und alles und jede Dienstleistung, die es in der Welt gibt. Und dann wird natürlich Bitcoin automatisch auch als Zahlungsmittel verwendet und dann brauchst du auch kein Fiat mehr.
Ich übrigens, wenn wir es schon von trojanischen Pferden haben, ich glaube ja, dass tatsächlich Jack Mallers das krasseste aller trojanischen Pferde gebaut hat, mit dem, was er jetzt gemacht hat, ne? Eigentlich. Weil er gibt ja die Möglichkeit, dass eigentlich alles in Lightning stattfindet und die Leute vorne aber noch ihre Fiat-Currency sehen, ne? Und im Prinzip, wer es schon blickt, der kann schon Sats stacken damit, oder? Wer es noch nicht blickt, der wechselt es halt in seine lokale Fiat-Währung zurück dann automatisch. Aber ja, er baut ja ein komplettes Finanzsystem auf Lightning schon auf irgendwie und wenn das irgendwie dementsprechend wächst, dann haben wir den Sats-Standard früher, als wir das dachten auf jeden Fall.
Ja, das wird auf jeden Fall mittelfristig die Praktikabilität, was Zahlungen angeht, weiter voranbringen. Ein anderer Punkt, den ich noch an das anschließend, was Daniel und Gigi gesagt haben, nutzen würde, um dem quasi beizupflichten, ist, ich glaube, hätten wir diese ganze Corona-Story nicht gehabt, dann würden wir wahrscheinlich auch noch so den Use Case weiterhin ein bisschen anders sehen. Aber ich glaube, so 2019, 2020 ist vor allem halt dieser Wertspeichereffekt oder dieses Narrativ sehr in den Vordergrund getreten. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was es dafür für Alternativen gibt, Gold und Bitcoin, dann dürfte relativ klar sein, okay, wo geht das mittel- oder langfristig hin? Ne? Also Bitcoin kann aus dieser Store-of-Value-Geschichte rauswachsen in etwas, was praktikabel auch im Alltag für Zahlungen genutzt werden kann, wohingegen dieser Zug für Gold komplett abgefahren ist. Und das, denke ich mal, braucht man, also da braucht man keine drei Zeilen in irgendeiner Zeitung zu, um das jemandem zu vermitteln, sondern das kann sich jeder selber denken. Und das spielt, finde ich, auch nochmal eine wichtige Rolle.
Mhm. Ganz genau. Sehr guter Punkt, ist genau das, was ich meine auch, dass man erkennen muss, die Natur von Bitcoin ist einfach da ganz anders. Und Bitcoin ist eben geeignet, um diesen Zweck dann auch zu erfüllen. Und wo Bitcoin jetzt steht, ist fast schon irrelevant. Es ist mehr oder weniger, wo die Reise theoretisch hingehen kann, ist alles, was zählt. Und man wird nicht mit Goldstaub in die Tabaktrophie laufen und sich eine Zeitung kaufen. Das wird nicht die Zukunft sein. Und wie Dennis eben gemeint hat, das kann sich auf jeden Fall, es kann da reinwachsen, sich dahin entwickeln und es ist absolut möglich. Und meiner Meinung nach passiert das jetzt auch schon. Also wie Fab eben gemeint hat, mit Strike. Und ich glaube, die Infrastructure Inversion, also die quasi Umdrehung der Bankinfrastruktur, ist sehr viel näher, als die meisten Leute glauben. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel der Infrastrukturinversion im Internet, jedes Telefonat ging über analoge Leitungen, jedes Fernsehsignal ging analog, irgendwann gab es den Switch, alles geht übers Internet. Alles ist digital, alles geht übers Internet. Und das Gleiche wird passieren mit Bitcoin. Alles, was irgendwie gesettelt werden muss, es macht Sinn, das auf Bitcoin zu machen. Es ist schneller, es ist sicherer, es ist billiger und alle Banken werden switchen und wenn die Banken nicht switchen, werden sie sterben und es werden sich neue Bitcoin-Banken wie Strike auftun.
Und genau, das ist der Punkt. Ja.
Ich glaube, das ist relativ nah. Also ich glaube, das Potenzial ist da, dass das eben in den nächsten 5 Jahren passiert, sowas in der Richtung.
Ja, wer hat denn diesen super Vergleich gebracht? Könnt ihr mir da helfen kurz? Und den fand ich einen der treffendsten überhaupt, der gesagt hatte, Gold versus Bitcoin ist wie Kerze gegen Elektrizität. Und das finde ich so überaus treffend. Ne? Du kannst auch Gold zumindest noch eine Zeit vielleicht als Wertspeicher nutzen, so wie du auch eine Kerze noch zum Lichtmachen nutzen konntest. Aber wer halt Elektrizität genutzt hat, der war halt einfach way ahead, oder? Also ich finde das so einen super guten Vergleich.
Ja, ich kann dir nicht sagen, wer das gesagt hat, aber im Grunde genommen, du siehst diese Vergleiche überall und nochmal in Bezug auf das, was Gigi gerade meinte. Ich meine, wir haben uns auch schon vor ein paar Jahren irgendwie mit Bitcoin oder auch mit Lightning gegenseitig bezahlt. Also wir als Early Adopter, für uns war diese, ich sag mal, der native Layer, der da ist, auch schon vor einiger Zeit sehr gut nutzbar. Sowas wie Strike macht das jetzt perspektivisch einfach in den nächsten 2 Jahren auch komplett dem Massenmarkt zugänglich. Und ich meine, so wie damals Early Adopter beispielsweise gesehen haben, dass E-Mail einen absoluten Großteil der Postkommunikation obsolet machen wird, so sehen wir das im Bereich Zahlung und digitalem Geld. Und wer das irgendwie jetzt noch nicht verstanden hat, dem ist, glaube ich, auch nicht zu helfen. Also egal, was kommen mag, was soll das denn aufhalten?
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich stimme euch da überhaupt nicht zu tatsächlich, weil ich glaube, klar, digital, dass wir ein digitales Geld haben, ist super wichtig in der digitalen Welt, keine Frage. Das ist ein super wichtiges Argument. Aber ich glaube, dieser Transfer von Wert über Raum wird von vielen zu überschätzt oder beziehungsweise wird von vielen als wichtiger dargestellt als der Transfer von Wert über Zeit. Und ich bin der Meinung, der Transfer von Wert über Zeit ist eigentlich das der wirklich wahre Wert von Bitcoin und das, was halt wirklich auch dazu führt, dass Bitcoin, dass Bitcoin in der Masse adaptiert wird, weil selbst der Transfer über Raum mit Euro funktioniert gut. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich kann Mikrotransaktionen mit der Kreditkarte machen, ich kann Mikrotransaktionen über Banking machen, das funktioniert alles wunderbar, auch instant, auch super schnell. Das ist alles toll und gut, das funktioniert schön, aber die Firmen, die im Hintergrund das machen, die miteinander zetteln müssen, die haben das Problem. Das heißt, wenn Lightning irgendwo eine Adaption findet, dann nicht im Endkonsumentenmarkt, sondern quasi als Infrastruktur im Hintergrund. Da sehe ich eher einen Aspekt, weil die Technologie, die notwendig ist und das, was wir als Endkonsumenten erfahren, als das, was uns als Endkonsumenten als Produkt dargestellt wird, die Komplexität, die im Hintergrund existiert, die ist enorm. Und diese Prozesse, da ist ein enormer Bedarf, diese Prozesse sozusagen zu optimieren. Endkonsument wird erstmal nicht davon sehen, der Endkonsument. Und da, glaube ich, ist dieser Aspekt von Transfer über, von Wert über Zeit ein viel, viel interessanter und wichtigerer Aspekt als dieser Transfer von Wert über Raum.
Grundsätzlich würde ich dir da sogar zustimmen, aber bei dem technischen Teil, glaube ich, ist doch das Entscheidende, dass im Grunde genommen, dass dieses offene Protokoll es für alle Seiten einfacher, besser, schneller, effizienter am Ende macht. Und da ist es doch dann egal, ich würde das einfach darauf beziehen, guck dir das an, jeder kann quasi in seinem Haus seine eigene Bank betreiben und all diese Punkte.
Ja, aber das ist schon mal ein bisschen komplexer, als mal eben die Cash-App runterzuladen oder PayPal zu installieren.
Vergiss die eigene Bank. Ich muss da jetzt sofort reinspringen, weil mir platzt bald der Kopf. vergiss die eigene Bank, vergiss das alles. Du hast vollkommen recht. Der Grund ist aber, weil Transfer über Zeit ist jetzt so kaputt, wie er noch nie war in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Und es hängt trotzdem komplett zusammen. Transfer über Zeit und Transfer über Raum, es gibt keinen Unterschied. Weil wenn Transfer über Zeit komplett kaputt ist, macht Transfer über Raum keinen Sinn. Also Store of Value und Medium of Exchange ist das Gleiche. Es hängt komplett zusammen. Deswegen in einem Land, wo absolute Hyperinflation ist, es macht keinen Sinn. Wenn die Währung komplett hyperinflationiert, dann macht es auch keinen Sinn, sie einfach nur für das tägliche Brot zu verwenden und einfach durch deinen ganzen Speicher in Bitcoin und der Vergleich.
Du machst es nur, wenn du gezwungen bist, quasi.
Der Vergleich, der wichtig ist, ist, es ist digital und zum Beispiel, du könntest auch sagen, digital ist am besten, um Daten zu speichern, weil nur in der digitalen Welt hast du Error Correction. Du kannst den analogen Medien nichts auf lange Zeit speichern, weil es wird immer degradieren. Du brauchst digitalen Speicher, deswegen gibt es DNA, deswegen gibt es nur digitale Information hält über die Zeit, hält auf ewig, weil du hast Error Correction. Okay, jetzt könntest du sagen, die Killer Application von digitaler Information ist Speicher. Und du hast recht, aber es ist nicht alles. Du kannst auch digitale Information perfekt versenden, aus dem gleichen Grund. Und ja, jetzt zurzeit ist Wertspeicher und Speicherung über Zeit von Wert am meisten kaputt. Aber das ändert nichts dran, dass du trotzdem in einem offenen Protokoll Micropayments haben wirst und jeder wird das verwenden, so wie jetzt jeder TCP/IP verwendet, weil es ein offenes Protokoll ist. Es gibt keine fucking proprietäre Protokolle, die verwendet werden, weil es macht keinen Sinn, weil die Firma geht pleite, dann ist das Protokoll weg. Und rant over, du hast Unrecht, Daniel, und ich beharre drauf, dass du Unrecht hast. Und ich habe
nee, sorry, sorry, Gigi, sorry,
zeigen,
Gigi,
sind wir mal ganz... Die Zeit wird zeigen, dass ich Recht habe. 10 Jahre, 15 Jahre, du hast Senior.
Gigi, ich stimme dir ja zu, was das Thema angeht, grundsätzlich, aber den Endkonsumenten interessiert das ein Scheißdreck. Der Endkonsument kann wunderbar Wert über Raum transferieren mit Euro und über aktuelle Technologien.
Aktuell
will der Endkonsument sparen.
Der Endkonsument verwendet TCP/IP und der Endkonsument verwendet Linux, weil er hat ein Android-Phone und auch OS X verwendet Linux als Kernel drunter. Und es ist einfach offene Protokolle.
Keine Frage.
Und
keine Frage. Der Endkonsument wird Bitcoin verwenden. Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber das ist nicht das Argument, was momentan zieht. Der sagt nicht, ich steige auf Bitcoin um, weil es einfacher ist, ein Bitcoin von A nach B zu transferieren. Weil das ist es einfach nicht. Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist momentan noch fucking komplex.
Aber wenn der Euro hyperinflationiert, dann wird es sein.
Ja, ja, klar, natürlich. Bis dahin wird es soweit sein.
Na gut. Whatever. Kurze Frage, was mir gerade dazu aufgefallen ist. Würde mich interessieren, wie ihr das seht, wie sich jetzt diese ganze Sache mit Signal entwickelt, weil könnte man da vielleicht eine Parallele ziehen, dass, ich meine, es wurde jetzt WhatsApp genutzt, oder? Weil es irgendwie erstmal das populärere war, das größte Netzwerk hatte. Und aufgrund von einem Ereignis steigen jetzt viele auf Signal um, weil halt da doch die Privacy besser ist. Könnte man das so ein bisschen vergleichen mit der digitale Raum wurde erfunden, dann war das Erste, was ein großes, in Anführungsstrichen, Netzwerk hatte, halt digitale Fiat-Währung. Und jetzt kommt aber irgendwie das Geld, was das Ganze zerberstet. Würdet ihr das bei so Chat-Dingen gleich sehen? Also denkt ihr, das war jetzt der Triggerpunkt für Signal und in 10 Jahren schreiben wir alle nur noch über Signal? Oder denkt ihr, das wird sich widerlegen und es bleiben alle auf ihren Facebooks und WhatsApps und so weiter?
Ja, ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach sind das alles sehr, sehr ähnliche Effekte. Und okay, im Endeffekt, also kurz zusammengefasst, Zentralisierung ist immer einfacher. Aber es ist auch anfälliger, wenn es ums Überleben geht. Und somit der Move, also nur für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, ich glaube, es hat noch keinen großen Move weg von WhatsApp gegeben, weil WhatsApp hat dann auch End-to-End-Verschlüsselung eingebaut, und zwar genau die gleiche End-to-End-Verschlüsselung wie Signal, weil der Typ, der da dahinter steht, ist Moxie Marlinspike und der hat Open Whisper Systems, was Verschlüsselungsfirma, Protokoll entwickelt hat, und das verwendet Signal, und das, er und sein Team haben das damals in WhatsApp zumindest in die 101-Chats eingebaut, und das war somit privacy-technisch gut genug und WhatsApp größter Netzwerkeffekt. Und das war meiner Meinung nach okay. Jetzt der Move weg ist natürlich, weil Daten geshared werden mit Facebook und WhatsApp ist eben von Facebook aufgekauft worden und so weiter und so fort. Dennis wollte was einwerfen, glaube ich.
Ja, ich, wo wir gerade eh schon dabei sind, uns alle zu widersprechen, wollte noch mal eben sagen, für mich haut dieser Vergleich nicht hin, weil auf der einen Seite reden wir quasi von einem offenen Protokoll halt für Zahlungen. Und auf der anderen Seite ist der Vergleich halt quasi mit einem, also mindestens einem Layer darüber, nämlich auf so einem Applikations- oder Anwendungslayer. Und das lässt sich, finde ich, schwer vergleichen, weil ein treffenderer Vergleich wäre im Grunde genommen, von einem Protokollwechsel zu reden, bei dem es grundsätzlich darum geht, quasi Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation zu haben. Und bei dieser Geschichte reden wir quasi darüber, dass man eine App wechselt, wie man auch seine Unterhosen wechselt, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob Signal beispielsweise in 2 Jahren noch der heiße Scheiß ist oder ob es dann nicht schon wieder die nächste Geschichte gibt.
Ja, absolut. Okay. Aber genau zu dem wollte ich auch noch kommen, weil eben Signal ist auch wieder ein zentraler Punkt. Und ich glaube, was das Einzige, was eben Sinn macht, sind wirklich, wirklich dezentrale Technologien zu verwenden. Und das sind eben Protokolle und offene Protokolle. Und ich glaube, es wird sich aber schon was herauskristallisieren, was dann End-to-End-Verschlüsselung eingebaut hat und was man einfach, wo jeder einen Client dafür schreiben kann. Ich meine, IRC war super. XMPP, Java, mehrere Protokolle hat es schon gegeben im Chat-Bereich, und ich glaube, Matrix ist jetzt am weitesten, was von Verschlüsselungs-Chat und Audio- und Videoprotokollen, wo es darum geht, eben offene Protokolle zu bauen, die das alles unterstützen, weil man darf nicht vergessen, es haben sich auch die Anforderungen total geändert und weiterentwickelt, und die Bandbreite hat sich weiterentwickelt, und jetzt mehr oder weniger jedes App, das nur chatten kann, so wie das auf ICQ war, damals, wann auch immer das war, Anfang 2000er oder so, ist absolut uninteressant. Es braucht jetzt einfach auch Voice und es braucht Video, und das sind natürlich die Dinge etwas anders, und das alles zu verschlüsseln, sodass auch die Qualität passt und es nicht laggt und rumhackt, das ist nicht ganz so einfach und braucht Zeit, bis sich das rausentwickelt. Aber mein Punkt bleibt immer der gleiche. Nur offene Systeme überleben. Weil überall, wo eine Organisation, überall, wo was dahinter steht, was pleite gehen kann, wird auf lange Sicht pleite gehen, und dann ist das Ding weg. Und deshalb das Einzige, was überleben kann, sind offene Systeme.
Aber genau da würden wir, glaube ich, auch einen starken Push in Sachen Innovation sehen, ne? Also wenn es so ein offenes, gutes Protokoll für Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation gäbe, dann gäbe es auch einen Wettbewerb um den besten Client, der darauf operiert. Und dann würden wir all diese Punkte plus UX etc. Sehen und da ein offenes Rennen drum haben. Und vor allem der große Punkt ist, die wären untereinander interoperabel und kompatibel, ne? Also es wäre nicht so eine Abwanderungsgeschichte von wegen, wo gehen wir als nächstes hin, sondern es wäre vielmehr ich nutze Client XY, weil mir da das UX besser gefällt oder der bessere Sticker hat oder was weiß ich.
Und genau das sehen wir jetzt in Bitcoin. Wir sehen es bei der Node-Software zum Beispiel. Also jetzt hat Umbrail wieder was vorgelegt mit eben App Store und wunderschöner UX. Wir sehen es im Lightning-Bereich und die ganzen Wallets sind eben in der, also können miteinander sprechen einfach. Das ist die Idee an den offenen Protokollen. Und ich glaube eben, das ist der einzige Weg forward, das einzige, was irgendwie Sinn macht. Und ich glaube, Bitcoin ist da ein super, super Beispiel, weil alles baut auf offenen Protokollen auf und der Ethos ist auch so, dass das gefordert wird von den Usern.
Sehr gut.
So, dann sind wir ein bisschen ausgeschweift. Ha?
Wie
schaut es aus? Wir sind bei der Hälfte von unseren Themen und schon weit über der Zeit.
Weiß nicht, der nächste Punkt, soll ich den überspringen bezüglich Peters Schiff am Nordpol? Das war das Intro. Ich habe mir da einfach noch ein paar Notizen gemacht für vielleicht die Leute, die nicht des Englischen mächtig sind. Ganz kurz vielleicht, also der Vergleich war prinzipiell, dass man am Nordpol irgendwo sitzt und da ist irgendwo ein schönes, warmes Iglu. Man steht aber draußen im T-Shirt und da sind lustige Menschen, / Zentralbanker, die nach und nach die Temperatur runterdrehen, also sprich die Geldmenge erhöhen. Und über kurz oder lang sind alle klugen Leute, die man kennt, sind im Iglu drin und sagen, es ist sicher hier und warm, komm doch rein, du erfrierst draußen. Und die Temperatur wird immer weiter runtergedreht und weiter runtergedreht. Und neben dir steht dann da irgendwo ein Peter Schiff und rät ab und sagt, ja, ich denke aber nicht, dass das sicher ist. Und Politiker könnten ja das Iglu illegal machen und pass lieber auf. Und immer mehr Leute, immer mehr klügere Leute und irgendwann auch alle Leute, die du kennst, sind im Iglu und du stehst irgendwann draußen und erfrierst halt, weil du halt nicht reingeguckt hast. Und das Iglu steht eigentlich für einen Teil seines Vermögens in Bitcoin absichern und ich fand das noch ein cooles Bild, das er da gemalt hat.
Ja, apropos Iglo und sich den Hintern abfrieren und alles, was dazu
jetzt kommt.
Ja, ich habe ein super nices Video gesehen. Es gibt jetzt die erste Mining Operation im Polarkreis, also in Sibirien, in Norilsk. Da gibt es jetzt eine Firma, die anfängt, Bitcoin zu minen. Und die meinen eben, funktioniert super, weil es ist schön kalt, man muss sich nicht um die Kühlung kümmern. Es ist halt einfach nur fast 2 Monate dunkel, wenn man im Winter dort ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und Bloomberg hat darüber berichtet und da gibt es ein cooles Video dazu und auch einen Bericht dazu. Werde ich auch in die Shownotes verlinken. Und mir taugt es immer dabei, nice. die ganzen Mining Operations da was zu sehen, weil Mining ist was, da habe ich nicht sehr viel am Hut damit, aber finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wo überall gemeint wird und bin auch auf Twitter diese Woche über ein Video gestolpert von einer Mining Operation im Dschungel, also ist dann wieder ganz woanders und eben überall, wo es billige Energie gibt, da in der Arktis ist das Thermalenergie, im Dschungel ist das quasi gratis Hydropower. Und da wird gemeint, da werden die Shipping-Container mit Mining-Maschinen vollgepackt und dann geht es so richtig ab. Also jeder, der da Interesse hat, kann sich die Videos mal anschauen. Das sind 2 sehr kurze Videos und finde immer sehr, sehr cool, das zu sehen.
Ja, apropos günstig meinen, das war auch im Iran mit subventionierter Energie möglich, bis da dann jetzt die Regierung den Stecker gezogen hat und mal eben schwupps 45.000 Mining-Maschinen quasi konfisziert hat. Grund dafür, oder das ist der Grund, den Sie angeben, ist, dass Sie die Nutzung von subventionierter und damit auch günstiger Energie nicht mehr fürs Mining aufwenden wollen oder die Energie generell dort allokieren wollen, sondern die soll den Haushalten im Lockdown zur Verfügung stehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie mittel- bis langfristig auch andere Verwendungen für diese Mining Rigs haben.
Man muss dazu auch sagen, dass im Iran gab es einen fetten Stromausfall, der wahrscheinlich auch zu dieser Entscheidung geführt hat. Zumindest ein Bekannter von mir, der im Iran wohnt, hat davon berichtet. Und die haben wohl auch dort tatsächlich im Iran kommuniziert, dass wohl Europa auch wohl kurz vor einem Stromausfall gestanden hätte. Also ja, da sieht man wieder totalitäre Regimes, die halt, und vor allem, wenn du dich noch auf öffentliche, also wenn du dich noch als Miner registrierst in so einem totalitären Regime, schwierig.
Deswegen einfach auf die hohe See ziehen und Segelboote mit ausklappbaren Solarflächen dezentralisiert meiner Meinung
nach. Wann realisierst du das Projekt eigentlich, Gigi?
Ja, das ist dann in der Pension. Es ist ja noch Zeit, oder? Bis 2140 kann man noch zusätzlichen Reward sich abgreifen. Und da habe ich noch etwas Zeit, das dann zu realisieren. Ja, apropos Technik, wir sind ja kurz jetzt vor der Technik-Ecke. Ich habe gesehen, jemand hat gepostet, ein Bitcoin equals one Tesla Cybertruck. Also, falls jemand gerade nicht weiß, wie er seine Bitcoins ausgeben soll, es war tatsächlich der Bitcoin-Preis eben beim All-Time-High so um die 40.000 rum, $40.000. Da kann man sich einen Single-Motor Cybertruck ordern. Also vielleicht für amerikanische Zuhörer,
in Amerika, die sicher zahlreich sind,
wird man es vielleicht brauchen, bald jetzt. Mal schauen, wie es in den nächsten Wochen ausschaut politisch, aber falls der Bürgerkrieg tatsächlich ausbricht, dann macht so ein Cybertruck auf jeden Fall Sinn.
Wieso ist denn der so günstig?
Ja, habe ich mich gerade auch gefragt.
Also fand ich aber auch, wenn du vergleichst mit irgendwie dem ein oder anderen deutschen Auto, also da kriegst du 40.000, da würde ich den Cybertruck wählen im Zweifelsfall.
Ja, das kommt schon gut an. Und man muss auch nicht lang Parkplatz suchen, man kann sich einfach auf so ein anderes Auto draufstellen.
Alles aus dem Weg rammen.
Ja, apropos kommt gut an und nicht lang Parkplatz suchen. Der Mempool ist ja auch gerade relativ voll. Um mal wieder so diese phänomenalen Überleitungen von damals aufzugreifen. Und passend dazu wurde diese Woche unsere aller Lieblingsseite Mempool Space in der Version 2.0.0 veröffentlicht. Das Gute daran ist, dass ihr den auch bei euch selber laufen lassen könnt. Von daher bringt diese neue Version nicht nur öffentlich einsehbar viele neue Features mit sich, sondern vielleicht auch auf eurem Raspi Blitz, der diese neue Version auch schon mittlerweile mit am Start hat. Und warum ist das so toll? Die haben ganz viele neue Block Explorer Backends dazu gebaut. Also jetzt greift das nicht nur auf Bitcoin Core zu, sondern Electrum Server und Explorer können da auch als Backend mit reingehängt werden. Es gibt Explorer APIs für alles Mögliche, also Blöcke, Adressen, Transaktionen könnt ihr jetzt auch direkt darüber nachschlagen. Sie haben nochmal das Dashboard-Layout angepasst und da quasi so die Live-Fee-Estimation mit reingebracht. Und sie unterstützen auch verschiedene Netzwerke. Also jetzt könnt ihr euch neben dem Mainnet auch angucken, was auf dem Testnet so los ist. Das ist wesentlich leerer. Und Liquid und übrigens auch BISC sieht man dort. Ja. Schön, dann mache ich direkt mal weiter mit dem nächsten Punkt, denn auch von der Sparrow Wallet gibt es eine neue Version, und zwar die 0910. Die erlaubt es nun auch, sich direkt auf Bitcoin Core RPC zu connecten, verwendet dazu übrigens die Bitcoin Wallet Tracker Library, von der wir hier auch schon öfter mal gesprochen haben. Und mit ein weiteres Feature ist, dass man jetzt zusätzlich auch das Wallet-Geburtsdatum angeben kann, was dann ein schnelleres Scannen vorheriger Transaktionen erlaubt, weil dann die Blockchain nicht quasi noch von Genesis an durchforstet werden muss nach euren Transaktionen. Ja, als weiteren Punkt hatte ich dann noch, dass Chris Belcher diese Woche eine Diskussion zur PayJoin-Adoption angestoßen hat. Damit will er grundsätzlich die Sichtbarkeit des Themas erhöhen und quasi so ein Brainstorming eröffnen, wie man das Thema PayJoin noch weiter nach vorne treiben kann. Beispielsweise werden in diesem Thread auf der Mailingliste Protokollerweiterungen diskutiert, bei denen man beispielsweise den PayJoin-Empfang auch ohne Server nutzbar machen könnte, was, glaube ich, auch nochmal ein eine gute Möglichkeit wäre, das Thema weiter voranzubringen, weil aktuell braucht man eben für die Koordination eines Pay-Joins zumindest auf der Empfängerseite noch quasi ein Server-Element, wie es beispielsweise vom BTC Pay-Server bereitgestellt wird. Und ansonsten ist an diesem Thread noch ganz bemerkenswert, dass Chris Belcher sich auch darum gekümmert hat, eine Wiki-Seite aufzusetzen, bei der er quasi den bisherigen Stand der Adoption zeigt und aufführt. Und das ist ganz spannend, da mal reinzugucken. Bisher gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Wallets und Dienste, die das integriert haben, aber mit dieser Seite soll halt eben darauf hingewirkt werden, dass das immer mehr wird. Ja, apropos PayJoin, auch bei der Coldcard 321 Firmware, die jetzt diese Woche rausgekommen ist oder Ende letzter Woche, haben sich so ein paar Sachen getan rund um das Thema PayJoin. Die unterstützt jetzt nämlich PayJoin Signing. Und ansonsten ist relativ viel rund um das Thema Multisig dazugekommen. Beispielsweise erfahrt ihr da, ja, im Menü findet ihr mehrere Punkte, wo es jetzt weitere Infos rund um Multisig gibt, beispielsweise auch beim Import und Export von Wallets aus der Coldcard sind die Multisig-Infos dabei. So viel dazu. Ich krieg gerade so einen trockenen Mund.
Eins noch, Dennis.
Das ja, erzähl du was.
Und dann müssen wir noch über irgendwas streiten, weil sonst ist die Episode nicht ausgeglichen.
Ich wollte gerade vorher sagen, heute brennt es im Iglu.
Wenn nicht irgendwie noch die Fetzen fliegen.
Gut, dann lass mich kurz die Technik-Ecke vorher noch zu Ende machen, weil auch von C-Lightning ist eine neue Version rausgekommen, und zwar die 0.9.3. Und die bringt zwei relativ spannende Features mit, wenn auch nur im experimentellen Zustand. Und das eine davon ist Onion Messages. Da geht es darum, Nachrichten über das Peer-to-Peer-Netzwerk zu senden, ohne dafür Zahlungen als Hack zu missbrauchen, wie das beispielsweise bei WhatsApp der Fall war. Also WhatsApp war ja damals, ich glaube, oder was ist damals, also vor einem Jahr ging das ja los, dass sich auf LND mal Gedanken gemacht wurde, wie man beispielsweise das Lightning Network, was auch immer, ich kann nicht mehr reden, zum Chatten missbrauchen kann, und da wurden halt quasi immer abgebrochene Zahlungen verschickt. Und diese Onion-Messages, die es jetzt in der neuen C-Lightning-Version gibt, die machen das Thema Messaging auch möglich, ohne quasi Funds und Channels zu den Peers haben zu müssen. Und
bedeutet das auch was für Swings?
Also ich würde vermuten schon. Wahrscheinlich könnte man quasi Sphinx dann umbauen, um das Feature auch zu nutzen. Weil Sphinx hat, glaube ich, zwangsläufig auch einen, unter Anführungszeichen, Hack missbraucht, um die ganze Funktionalität einzubauen.
Okay. So, muss wahrscheinlich die Funktionalität erstmal in LND rein, ne?
Na, ich war eben gerade am Überlegen. Sphinx macht es, glaube ich, über Keysend, soweit ich weiß. Ja, aber auch das ist quasi über den Hack Zahlung, und von daher wäre das, was C-Lightning da jetzt mit den Onion-Messages macht, auf jeden Fall ein besserer Weg.
Offene Protokolle entwickeln sich weiter.
Richtig, es tut sich was. Und das zweite experimentelle Feature, was da reingewandert ist, nennt sich Offers, und das hat Rusty Russell auf der Lightning Conference in Berlin, ja, ich glaube Ende 2019 mal vorgestellt, und jetzt gibt es das, wie gesagt, zum Rumspielen. Generell geht es darum, dass statische Invoices erstellt werden. Also man ist jetzt nicht quasi auf die Gegenseite angewiesen, die einem vorher eine Invoice schickt, um diese dann bezahlen zu können, sondern man kann, ähnlich wie das quasi mit Keysend auch der Fall ist, proaktiv Zahlungen auslösen gegen so eine statische Invoice. Und das eignet sich beispielsweise für den Use Case Spenden ganz gut. Die nächste Geschichte, die darüber auch abgebildet werden kann, sind wiederkehrende Zahlungen bzw. Abos oder push-basierte Zahlungen. Und das würde ich mir auch gerne demnächst nochmal näher angucken, weil all diese Anwendungsfälle klingen recht innovativ. Und an der Stelle sei auch schon mal ein Interview, was wir demnächst geplant haben, geteasert. Da kommt nämlich Christian Decker von Blockstream zu uns, und der wird uns gerade dann auch zu den neuen Features in diesem Update ein wenig was erzählen.
Ja, sehr nice. Also Recurring Payments, wiederkehrende Zahlungen, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie und wann das kommen wird. Bin überzeugt, dass es kommen wird. Über Sphinx gibt es ja auch schon so ein Widget, aber es ist eben auch noch ein Hack. Das ist nicht wirklich native. Und ja, also wir haben da schon mehrmals drüber gesprochen und ich glaube, wir haben das auch damals schon vor langer, langer Zeit mal prophezeit, dass das auf jeden Fall kommen wird in irgendeiner Art und Weise. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr heiß drauf, weil das ist eben durchaus eine Anwendung, die noch etwas fehlt und am Base Layer unmöglich ist, einfach mehr oder weniger, würde ich mal behaupten. Ich lehne mich da jetzt zwar vielleicht etwas aus dem Fenster, weil unmöglich ist ein sehr großes Wort, aber ich glaube, so wie Bitcoin jetzt funktioniert, eben nicht möglich.
Ja, cool, dann haben wir es ja fast. Eine Sache, weil ich den heute Morgen gerade gehört habe und den für sehr, sehr empfehlenswert halte, die ich hier noch quasi den Hörern mit auf den Weg geben wollte. Wenn ihr fertig seid mit dieser Episode, ladet euch, sofern ihr den nicht schon abonniert habt, die neueste Episode vom Cypherpunk Bitstream Podcast runter. Da geht es nämlich um das Thema Zensur. Und da sprechen sie beispielsweise auch noch mal im Detail über diese Messenger-Geschichten, wie wir sie vorhin auch hatten. Und eine zwar 3 Stunden lange Folge, aber sehr, sehr hörenswert. Und wenn ihr das Wiki macht und das auf irgendwie 10-fach Geschwindigkeit hört, dann ist das ja auch schnell vorbei.
1,5 Stunden, 90 Minuten ist nicht wirklich ein langer Podcast. Ja, cool, wunderbar, dann sind wir durch. Sind wir durch mit der Liste, durch die Technik-Ecke. Daniel, wollen wir nochmal streiten oder wie schaut es aus? Gibt es noch andere kontroverse Themen in der
Bitcoin-Welt? Über welches Thema würdest du denn gern streiten?
Keine Ahnung, was ist denn noch so kontrovers?
Wir sind uns ja, in vielen Dingen sind wir uns ja wirklich sehr einig. Ich finde, wir können nochmal das Thema Escape Velocity aufgreifen, weil das ja doch irgendwie von vielen Bitcoinern als etwas prognostiziert wird, was dieses Jahr passieren wird. Und ich glaube, vielleicht muss man da erstmal.
Ja, aber da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ich weiß nicht, letzter Cycle. Ich glaube, viele sehen unter Escape Velocity nicht mal unbedingt den letzten Cycle oder sagen, da könnte noch was weiteres kommen. Aber ich meine, Escape Velocity, was ist denn das eigentlich?
Oh, ich wollte gerade die gleiche Frage stellen. Wollte ich gerade fragen, glaube ich, erstmal definieren.
Wenn wir nicht mehr Escape Velocity unter dem Begriff, also den Begriff mal einfach mir anschaue und ja, Fluchtbeschleunigung im Endeffekt auf Deutsch grob übersetzt, ne, dann ist das ja quasi die Beschleunigung der Flucht aus dem Euro oder dem US-Dollar. Und ich meine, da kann man jetzt nicht mal wirklich von einer Flucht
momentan überhaupt sprechen. Rein aus dem Physikalischen ist mehr oder weniger, wenn man es schafft, aus einem Gravitational Well rauszukommen und man braucht keine weitere Kraft mehr, also man fällt nicht wieder zurück auf die Erde. So kann man sich das ganz primitiv vorstellen. Mhm. Und das heißt, für den Bitcoin-Preis, mein Escape Velocity, er geht nicht mehr runter.
Ja, wir haben es ständig.
Okay. Ja, es wäre dieser Point of No Return, oder? Es wäre dieser Moment, wo alle so aus Fiat flüchten würden, dass sich die Sache erledigt hat, oder? Das aber dafür müsste ja wirklich so alltags-payments-mäßig die Infrastruktur nahezu perfekt sein.
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht da. Ich glaube eben auch nicht, es ist der letzte Cycle. Oder was heißt lang? Ich meine eben, was sind 8 Jahre? Es ist nicht lang. Ich glaube, so lange ungefähr wird es noch dauern. Aber es wird, glaube ich, nicht das Jahr passieren. Aber ich glaube trotzdem, wir werden was erleben, was sich anfühlt wie Escape Velocity.
Preston, den Nachnamen kriege ich nicht hin, Pich. Sagt ja immer, dass jetzt quasi, weil er ist ja einer der Promoter dieser Idee, der Escape Velocity. Könnte es vielleicht daran liegen, dass das für ihn so der erste große Bullrun ist, den er live miterlebt? Weil ich muss sagen, also ich hatte beim letzten Bullrun hatte ich ein ähnliches Gefühl und dachte mir so, jetzt ist es vorbei. Für Euro.
Hyper-Bitcoinization nächstes
Wochenende. Hyper-Bitcoinization morgen, ja.
Nächstes Wochenende ist gut.
Ja, kann sein. Kann durchaus sein. Es ist, ich glaube, man muss da auch sich immer anschauen, wie viele Assets gibt es auch noch aufzusaugen und wie schnell können sich die rein theoretisch reinbewegen. Und ganz viele Assets sind sehr, sehr langsam. Also es ist oft nicht einfach, irgendwelche geparktes Vermögen abzustoßen und umzuwandeln in Bitcoin. Und ich glaube eben bezüglich Escape Velocity, das wird so passieren, so ähnlich wie auch das Internet, so Sektor für Sektor aufgehaust hat und von eben Printmedien angefangen bis dann Fernsehen mit Netflix und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird so ähnlich sein, einfach mit Währungen und auch mit gewissen Assets in Bitcoin. Und es wird nicht alles auf einmal passieren. Es wird eben, je mehr Shithole-Countries quasi hyperinflationieren, desto mehr werden sich da die Leute und die Firmen und die High-Net-Worth-Individuals in Bitcoin reinflüchten. Je mehr Makroinvestoren quasi Bitcoin besser verstehen, desto mehr werden sie andere Assets abstoßen und sich in Bitcoin reinflüchten. Je mehr Goldbugs Bitcoin besser verstehen, desto mehr werden sie Gold verkaufen und Gold demonetarisieren und sich in Bitcoin reinflüchten. Und deswegen glaube ich, es wird...
Je mehr Shitcoiner Bitcoin verstehen, desto mehr Shitcoins werden sie abstoßen.
Denkt ihr...
Das muss noch gesagt werden.
Denkt ihr, wenn so ein paar kleine Länder, die demnächst irgendwie eine Hyperinflation erleiden können und werden die nächsten paar Jahre, denkt ihr, die werden überhaupt die Chance haben, auf einen Bitcoin-Standard umzustellen, ohne dass da die große Hegemonialmacht kommt, irgendwie der ganz große Bruder und ihnen auf die Finger klopft? Wird wahrscheinlich schwierig, ne?
Ich glaube, es wird sich da sehr viel am Schwarzmarkt herauskristallisieren, so wie auch sich da Dollarstandards einschleichen und Amazon-Gutscheinkartenstandards sich einschleichen und SMS-Minuten und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird dann einfach, Bitcoin wird eine Option sein, dass wenn man dann zum Bäcker geht und irgendwie am Schwarzmarkt sein Brot kaufen will, du kannst in Dollar zahlen oder du kannst auch in Sats zahlen, alles, was irgendwie halbwegs stabil ist und funktioniert. Und ich glaube, so wird man das sehen. Was ich auch mir vorstellen kann, ist, je korrupter das Land, desto eher springen sie auf Bitcoin auf und probieren irgendwie da eben das Militär zu überreden, Mining-Rigs anzustecken, wie man das in Venezuela sieht. Ich glaube, das wird mehr und mehr kommen. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass man da viel davon hören wird, sondern es wird irgendwie im Hintergrund passieren. Da erwartet man sich strategische Vorteile. Das ist so wie Kriege führen, um Goldreserven irgendwie zu horten. Und das passiert jetzt halt nicht mehr im Meatspace einfach, sondern
was es ganz spannend macht, ist, dass zumindest in der Theorie ja sehr gut einfach dieser Punkt kommen könnte, wo sich das eben gerade für die kleinen Länder wie zum Beispiel Iran, Venezuela oder sowas auch schnell auszahlen könnte, ne? Also dieses asymmetrische Power-Differential, was sich da dann entfalten könnte, ist ja auch für die sehr verlockend.
Das ist eben das Spannende, deswegen meinte ich, oder? Wenn ich die USA wäre, dann würde ich versuchen, dafür zu sorgen, dass niemand das im Hintergrund macht, oder? Weil die wissen ja genau, wenn es dumm läuft, dann drehen sich da die Machtverhältnisse ganz schnell um.
Ja, aber auch da, ne? Ich meine, guck dir das an, was im Iran und Venezuela gerade abgeht, ne? Also die sind ja gerade, was so die weltpolitische Lage, Sanktionen etc. angeht, sind die ja fuck no matter what. Also die haben ja im Grunde genommen nichts mehr zu verlieren und für die ist das ja, wie gesagt, doppelt attraktiv. Mhm.
Und was das Ganze auch noch interessant macht, als Macht USA, noch sind sie am Drücker. Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, das Probieren zu verhindern, sondern es macht Sinn, auf den Zug aufzuspringen und alle Front zu runnen. Und einfach.
Das sowieso, ja.
Ja, klar. Ein paar Flugzeugträger zu verkaufen und einfach Bitcoin damit zu kaufen. Das macht viel mehr Sinn.
Ja, the only winning move is to play. No?
So ist es, ja. Ja, das ist doch eine optimistische Note, bei der wir das beenden können, oder? Da war es so in der Mitte vom Podcast dann richtig heiß und jetzt ist wieder Friede,
Freude, Eierkuchen. Ist das Iglu wieder abgekühlt? Ein bisschen.
Ja, wir haben halt dann doch nicht so viele Themen, wo wir uns uneinig sind.
Schön. Gut war's, meine Lieben.
Ja, wunderbar. Ja, genau. Und wenn euch das auch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast-Player und gebt uns euer Feedback in unserer Community auf Telegram 21 Community. Und genau, und das Wichtigste natürlich, vergesst nicht, eure Lieben mit einer Bitbox Only Edition auszustatten. Immer schön den Code 21 verwenden.
Apropos, ich habe meine Frau gezwungen, die Bitbox aufzusetzen, ohne meine Hilfe. Und es hat ganz wunderbar geklappt. Also, Shoutout nice. An die Bitbox UX. Richtig, richtig nice. Mit Android-App aufgesetzt, alles richtig gemacht. Ihr habt ja schon über die Schulter geschaut. Und also, die Schweizer wissen, was sie tun. Und es doch durchaus wärmstens zu empfehlen, meiner Meinung nach, für Anfänger die sinnvollste Wahl für Hardware-Wallet. Und ja, richtig cool. War richtig cool, dass sie es geschafft hat. Ich bin stolz auf meine Frau auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, schaut auch an deine Frau. Cool, ja. In diesem Sinne.
Ja, wir hören uns nächste Woche. Lassen, ne? Immer brav die Backups verschlüsseln. Ja, und wenn der Cybertruck zu teuer ist, einfach noch mehr Satz stapeln, dann geht sich das irgendwann aus.
Bingo. Ciao zusammen.
Ciao.
Es folgt noch ein kleiner Investment-Advice. Bye-bye.
What up, gang? So it keeps coming up. How do I get my bag, everyone keeps asking. I bought cryptos back in 2016, motherfucker. See, what I like to do is lead people on. Make them think you've got a couple of loose screws. That way, their expectations aren't very high. But as you can see, I move like Bezos when we're talking money. You really think I'm out here paying attention in my Zoom lectures? I'm fucking not. You best believe I'm getting the bag. Now I've been doing this for a while, even when it crashed in 2017, and everyone told me I was an idiot. That my money was going to zero, that Bitcoin doesn't make sense, and it's not going to be a thing of the future. But here we are, all-time highs, motherfucker. Forgive me if I come off arrogant, but fuck, the amount of shit I've had to take the last couple years when Bitcoin came crashing down. So yep, I'm gonna let my nuts hang now. Bitcoin is going to $100,000, and there's nothing you can do about it. Whether I'm in the gym, I'm in the kitchen, or I'm trading crypto, it's 100% commitment. No bullshit. It's Monday, cousin. New week. New opportunities. Go get that bag.